Labor für Entrepreneurship. Zu Gast Klaus Hornung von der Financial Times. Herr Hornung, Sie betreuen einen Wettbewerb für Gründer, Enable to Start. Wettbewerb für Gründer, das klingt so nach Businessplan-Wettbewerb, aber ist es nicht wirklich?
Nein, das ist nicht wirklich. Also wir machen, wenn man so will, dann einen Business-Wettbewerb, einen Businessplan-Wettbewerb, denn bei uns müssen Sie auch beweisen, dass es auch funktioniert. Also die meisten Business-Wettbewerbe oder Business-Plan-Wettbewerbe laufen ja so ab, dass man sich bewirbt, stellt seine Idee vor und das findet eine Jury toll oder auch nicht und dann bekommt man einen Preis oder auch nicht und den auch oft in Form von einer Urkunde, einem Händedruck und vielleicht auch einer Sachdienstleistung in Form von Beraterstunden sehr oft dabei. Bei uns gibt es Cash, 50.000 Euro für 5 Teams jeweils, aber dafür begleiten wir diese Gründer ein Jahr lang journalistisch und sehen zu, wie es läuft. Ob es gut oder ob es schlecht läuft. Das ist eigentlich so das Hauptkriterium. Ich kann vielleicht mal kurz erklären, so wie wir die Leute finden. So, ich versuche das kurz zu halten. Also wir schreiben das aus, jetzt läuft gerade die Bewerbungszeit für die dritte Staffel. Und letzten Mal haben sich rund 700 Teams beworben. Es ist völlig branchenfrei, es ist völlig altersmäßig frei. Wir hatten Gründer dabei, die waren 22, wir hatten Gründer, die waren 48. Wir haben Hightech-Sachen dabei, wir hatten eine Gastronomie-Geschichte dabei, wir haben diesmal einen Freizeitpark im Hanfeld dabei. Also sind die unterschiedlichsten Sachen sind völlig offen. Von denen haben wir uns ungefähr 45 live dann angesehen, um zu gucken, wie weit die Personen mit dem korrespondieren, was in ihrem Businessplan dran stand. Da gab es oft dramatische Unterschiede zwischen Papierform und den Menschen. In beide Richtungen. Und das dampfen wir auf 12 dann wieder ein und die werden von einer großen Jury in einem richtigen Gala-Event auch mit Essen, wo auch viele Unternehmer auch eingeladen sind, dann werden dann 5 von ausgewählt und dann beginnt im Unterschied zu anderen Wettbewerben, geht es bei uns dann erst los. Wenn die gewonnen haben, dann haben sie die FDD in Person an mich an der Backe ein Jahr lang. Und das heißt, denn man muss dazu sagen, die journalistische Begleitung bedeutet, jeden Tag erscheint von jemandem eine Art Tagebuch online, eine Art Blog. Also ich telefoniere mit jedem von denen einmal die Woche, eine gute Stunde. Das passiert über ein Jahr lang, also können Sie sich ausrechnen, ein Jahr so 50 Geschichten ungefähr haben Sie online. Das sind auch kleine Sachen, das soll auch ein bisschen Soap-Opera-Charakter, soll es auch haben. Da ist natürlich nicht jede Woche die Investition, der neue Investor da, die neuen Räume, sondern da ist einfach mal der Gründer krank, weil er sie übernommen hat. Jeden Monat gibt es ein Update in Enable, das ist unser, Herr Fallen hat gesagt, ich darf das in die Kamera halten, jemand? Ich habe noch eine DVD, unser Mittelstandsmagazin, deswegen heißt der Wettbewerb auch Enable to Start. Jeden Monat gibt es ein Update, alle 3 Monate gibt es eine 2-seitige Reportage, wofür ich die Leute besuche. Und da veröffentlichen wir deren Zahlen, das ist auch ein Teil des Deals. Wir veröffentlichen Ausgaben, Einnahmen, Schuldenstand, verfügbares Kapital und wir lassen uns das auch schriftlich zusichern, dass wir das können. Wir haben die TAN-Nummer der Gründer, die wir nur im Notfall benutzen, aber wir könnten das nachprüfen, ob das stimmt, was man uns erzählt. Nicht nur den Menschen weh zu tun, sondern, obwohl es ihnen manchmal weh tut, aber weil wir der Meinung sind, dass das authentisches Berichterstatten, was mit Zahlen zu tun hat.
Lassen Sie uns das ein bisschen vertiefen. Businessplan-Wettbewerb ist die Papierform. Jemand schreibt das auf, manchmal sogar nicht selber und dann wird das bewertet. Sie sagen, das ist uns nicht genug. Man kann sagen, das ist eine Weiterentwicklung des Businessplan-Wettbewerbs. Wir gucken genau hin, wir sehen, was die machen. Und das ist interessant, nicht überraschend, aber doch interessant. Die Papierform weicht oft erheblich ab nach beiden Richtungen von der Form, wie die wirklich sind. Sie gucken auf die Zahlen, ja. Die Frage ist ja einfach immer so Kompetenz. Wie kompetent sind Gründer? Wie erkennt man Kompetenz von Gründern? Wenn Sie auswählen, geht es ja auch ein bisschen über die Papierform, kommt man nicht völlig dran vorbei. Aber sagen Sie uns ein bisschen was, wie erkennen Sie oder wie versuchen Sie Kompetenz von Gründern zu erkennen?
Aus dem Bauch. Also ich persönlich mache viel aus dem Bauch. Ich bin natürlich nur ein Teil der Jury gewesen auch. Und sagen, Zahlen zum Beispiel sind für mich insofern wichtig oder auch für uns, für die Jury insofern wichtig gewesen, dass man sehen möchte, kann jemand rechnen, kann jemand logisch denken, kann jemand vergleichen, was gibt es schon auf dem Markt. Letztendlich ist uns aber klar, dass jeder, dass so ein Businessplan beinhaltet, man nimmt an, ja, wie viele Leute werden das kaufen in einem Jahr oder in 2 Jahren, das kann einem niemand sagen. Dass man aber von dieser Annahme an dann vernünftig weiterrechnet und irgendwie sieht, was brauche ich wofür, wie groß muss das Gebäude sein, wenn ich das mache, was könnte das an Miete kosten. Das ist eher, worauf wir gucken. Und letztendlich kommt es tatsächlich, also wie das eben im Vortrag von Herrn Spiegel war, auf den Menschen an, wenn die Menschen vor Ihnen stehen, und da kann ich Ihnen auch kein endgültiges Kriterium geben. Also wir haben dann auch eine Jury, wir haben jemanden dabei, der ein Programmierer und Webmaster, der dann ein bisschen mehr die technischen Fragen stellt, jemand von unserer Verlagsseite, der mehr von Bilanzen versteht als ich. Aber es geht sehr, sehr viel davon, kaufe ich den Menschen, die da vorne stehen, das ab?
Ist er glaubwürdig? Ist er authentisch, kann man da sagen? Ist er präsent? Ja. Ist er authentisch?
Ja, präsent, ganz, ganz
das wichtig. Ist ein wichtiges Kriterium.
Ganz, ganz wichtig. Wir hatten in der ersten Staffel ein Modell dabei, das war auch, also das war hoch umstritten, insofern, dass viele Menschen, wenn ich denen von meinem Job erzähle, sehen, was sie natürlich hören wollen, was sind da für Leute dabei. Und dann habe ich das erzählt und der macht zum Beispiel so einen Kofferraumschutz, Backpacks ist er, wo man Gartenabfälle oder ähnliches luftdicht verschließen kann und sauber zur Deponie transportieren kann. Ganz viele, die das gehört haben, sagen, gibt es schon ähnlich, ist langweilig, was soll das, ist spießig. Aber jeder, der den mal gesehen hat, Marvin André, der das macht, der den vor sich gesehen hat, der sagt, vielleicht gucke ich das ja im Internet, und das meine ich jetzt durchaus als Kompliment, den könnte man so mit einem Tapeziertisch in die Fußgängerzone stellen und diese Schnellhobler oder was auch immer verkaufen lassen, und die Leute würden das kaufen, weil der einfach da steht. Und das ist meine Idee, der hat das erfunden, der hat das selbst erfunden, der hat das erste Ding selber mit einem Tacker zusammengetackert und mit 22 Jahren sich einen Produzenten in der Türkei gesucht, und wenn der vor einem steht, dann haut der einen um. Ja. Dann glaubt man ihm das.
Ja. Die persönliche Glaubwürdigkeit kommt ja sonst in der Ökonomie gar nicht so vor. Da ist ein Konzern und da ist Marketing und dann kommt irgendwas an Marketing-Mix. Glaubwürdigkeit finde ich spannend. Also Hip gegen Nestle, Babynahrung. Der Hip gewinnt kontinuierlich. Ich glaube, weil er als Person präsent ist und man ihm abnimmt, dass er sich schon wahrscheinlich um seine Produkte auch bemüht. Ist das etwas, das ist ja modernes Marketing, man könnte fast sagen Entrepreneurial Marketing, ja. Dass ich glaubwürdig bin.
Ja. Ich weiß noch mal, dass man mit Begriffen wie Marketing überhaupt belegen muss. Wir haben ja vieles vorher gesagt, also heute werden ja auch Begriffe erfunden wie soziale Intelligenz oder soziale Kompetenz, und ich frage mich, warum man erst dazu kommen musste, sowas Menschen in Seminaren beibringen zu wollen. Also ich hatte mal geglaubt, was lernt man vielleicht früher, lernt man vielleicht zu Hause oder in der Schule oder sonst im sozialen Umfeld und kann es dann anwenden im Beruf. Und das ist letztendlich bei uns, und klar, bei so einem kleinen Startup kann man das einfach noch viel besser übersehen, ob diese soziale Kompetenz in Form des Gründers da ist, als beim Konzern. Ja.
Also haben wir Glaubwürdigkeit. Was noch? Worauf gucken Sie auch?
Das kam klar auch schon mal an heute, mit wachen Augen durch die Gegend gehen. Also wir haben auch Sachen dabei, die, wo es dann hieß, ja, das sind doch Copycats, das gibt es doch schon. Und sagt, ja, das gibt es vielleicht schon, das gibt es vielleicht zu 90%, aber der, den wir auswählen, macht zu 10% anders. Und die 10%, glauben wir, können den Unterschied ausmachen. Und das ist letztendlich also lieber eine vorhandene Idee gut verbessern, als die auf Krampf etwas Neues ausdenken müssen. Da haben wir auch festgestellt, es gab Leute, die ganz, ganz viel, und das hat sich manchmal in den persönlichen Gesprächen schon nach 5 Minuten gezeigt, die ganz toll erklären konnten, was ihr Produkt oder ihre Anwendung, wir haben dieses Jahr sehr viel Web 2.0 Sachen dabei, was die alles kann, und nicht der Satz viel, wer braucht es? Oder in unserer heutigen Gesellschaft kann man ja kaum noch fragen, wer braucht es, sondern wer will es? So, yeah. Wer würde es kaufen? Und ganz viele einfach von sich aus gedacht haben und nicht von dem, aber was ist auf der anderen Seite? Was ist der Kunde, der das haben will? Und wir merken, dass in der ersten Runde hatten wir mal Müsli dabei, die sind, glaube ich, relativ bekannt, nicht nur durch uns, die hatten ja sowieso eine riesige Medienaufmerksamkeit, die genau das gemacht haben, die ja dieses Mass Customization, sehr hochtrabendes Wort, aber die einfach banal gesehen am Frühstückstisch, Menschen nehmen 2 verschiedene Müsli-Schachteln und mischen sich eine neue Mischung und dann nehmen die Haselnüsse raus oder die Rosinen. Also lassen wir sie doch gleich selber mischen. Das Internet macht es möglich. Im Augenblick, da bewerben sich auch einige bei uns, haben wir, womit ich jetzt keinem sagen will, dass ich deswegen mit so einer Idee nicht bewerben darf, aber ich verfolge, dass es nicht nur Nachahmer im Bereich mit dem Müsli gibt, sondern in allen möglichen Produkten, wo ich will jetzt kein Produkt nennen, um irgendjemandem zu sagen, sein Geschäft wird nicht funktionieren, aber Produkte, wo man mit einer Minute drüber nachdenken schon mal, das ist anders als ein Müsli. Das ist nichts, was Menschen mischen würden, weil ein Müsli schon per se aus 30 Konstanten besteht. Und wo ich aber den Eindruck habe, ganz, ganz viele gucken sich nur an, der hat das gemacht.
Ja.
Und auf Krampf überlegen,
übertragen das sklavisch.
Wie kann ich irgendwie eindrehen anders mit einem anderen Produkt?
Ja.
Und dann geht das auch.
Das fällt mir auch auf. Also die Leute glauben, weil ein Konzept erfolgreich ist, dass sie es übernehmen müssen, statt zu sagen, ich selber bin auch in der Lage, ein neues Konzept zu machen. Also der Glaube, dass man was Neues, Schumpeter, das Neue in die Welt bringt, das ist nicht so verbreitet. Ist das Ihre Erfahrung auch? Die Menschen trauen sich nicht zu, ein bisschen was Neues. Ich müsste ja nicht gleich das ganz Geniale, Große, Neue machen. Ein bisschen was Kleines, Neues.
Ja, ein bisschen. Also man orientiert sich schon stark an.
Die Imitatoren sind viel stärker als diejenigen, die ein bisschen mehr.
Wobei, wie gesagt, es ist nicht falsch, aber man muss es eben dann wirklich besser machen. Und man muss sich eben auch einfallen lassen, nicht einfach so, bei dem hat es geklappt, jetzt, okay, der hat jetzt braune Kisten gut verkauft, jetzt, damit ich es nicht gleich nachmache, dann mache ich die eben in blau. Die sagen, nee, dann verkauf lieber Vasen als Kisten.
Ja. Da kritisieren sie auch. Da sind sie nicht nur Beobachter, sondern sagen deutlich ihre Meinung.
Naja, indirekt insofern, dass solche Leute dann letztendlich nicht gewählt werden, dann, wenn man das merken. Beim Wettbewerb selbst kritisieren. Ich bin Journalist, ich bin kein Business Angel und die FDD ist auch kein Business Angel und auch kein Venture Capitalist. Wir geben das Geld und gucken, was passiert.
Sie begleiten.
Ja, wir beraten nicht.
Was fällt Ihnen beim Begleiten auf? Wir haben gesagt Kompetenz, wir haben gesagt, es ist oft so Imitation. Was können wir noch daraus lernen?
Ich denke, Offenheit, das ist ja auch Transparenz, was wir auch damit versuchen zu machen, wie ich schon sagte, die Zahlen, zu sagen, rede offen über das, was du tust. Das heißt, rede offen über die Zahlen, wobei wir im Einzelfall natürlich nichts Geschäftsschädigendes schreiben wollen. Das ist ein immer neues Verhandeln, welche Zahlen, welchen Namen eines Verhandlungspartners können wir veröffentlichen und wie weit könnte das schädlich sein.
Aber Sie wollen nicht nur Erfolgsstories hören, sondern Sie gucken genau hin.
Auf keinen Fall. Wir möchten auch und auch nicht aus der reinen Schadenfreude, wenn es schief geht, sondern wir möchten, unsere Traumvorstellung wäre, dass dieser Wettbewerb eine Blaupause ist für potenzielle Gründer, die das verfolgen und sich entweder sagen, es ist ja doch nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber im viel besseren Fall würde ich sagen, das könnte ich auch. Und das heißt inklusive dessen, was dabei schief gehen kann. Und dass man auch vor die Wand läuft und eben, ja, wie die Amerikaner so schön sagen, es zählt nicht das vor die Wand laufen, es zählt das wieder aufstehen. Und wir hatten ganz konkret einen Fall dabei, weil ich jedes Mal wieder Verhandlungen führe, wie gesagt, was darf ich schreiben, was nicht. Und vorher sagen alle, das ist total transparent, in dem Moment, wo ich die Zahlen dann abfrage, dann wird dann doch wieder verhandelt und dann ist es, ach, muss das jetzt und können wir das nicht und so. Und dann kommt es doch raus. Und ein Fall hat man ganz konkret, bei dem lief es nicht gut. Der machte sich echt Sorgen, wenn das da jetzt so steht, was passiert. Und der rief mich an und sagt, da haben mir Leute Mails geschrieben und mich angerufen, die das gelesen haben bei Ihnen in Enable, in der Financial Times Deutschland und haben gesehen, da läuft es gerade nicht richtig, aber so, Sie sind ein junger Kerl, Sie sind 25 und ich finde das toll, wie Sie das machen und dass Sie nicht aufgeben und so. Dass Sie nicht aufgeben, das hat er vorher noch nie gehört.
Yeah. Man denkt immer, man muss diese Erfolgsstories produzieren, dabei langweilt es die Leute eher, weil sie sowieso ahnen oder im Bauch spüren, das kann nicht alles so leicht sein. Nee. Ja. So Offenheit und begleiten und auch die schwierigen Strecken begleiten und offen drüber schreiben. Sie sagen, die Person muss authentisch sein. Gibt es noch andere Fähigkeiten? Menschen sind ja unterschiedlich. Nicht jeder hat am Anfang die Fähigkeit, offen zu kommunizieren. Ich kenne auch Gründer, die am Anfang ganz schlecht waren, ihr Ding zu kommunizieren, die aber in der Sache eigentlich gut waren.
Das lernen die in dem Jahr. Die lernen durch mich natürlich Umgang mit Journalismus, weil die natürlich einfach in dem Jahr mit viel mehr indirekt, also stellen auf einmal fest, dass der Schreiber am anderen Ende, dass der nicht unbedingt immer das aufschreibt von dem Gespräch, was man selber jetzt gerne veröffentlicht gesehen hätte. Das ist eben der Unterschied zwischen PR und Werbung, PR und Journalismus, dass sie eben sagen, ja, ich pick mir eben das raus, was ich für interessant halte und da werden sie lernen müssen, dass Journalisten das generell so machen. Ja. Und wo ich denen auch sage, und das habe ich auch teilweise selber gemerkt, und wenn sie aufmerksam genug verfolgen, was sie aus den Gesprächen rausnehmen, kommen sie vielleicht auch irgendwann dahin, dass sie es so erzählen, dass ich doch da schreibe, was sie gedruckt sehen wollen. Wenn sie schaffen, mich ein bisschen zu manipulieren, vielleicht kriegen sie es hin. Und diese Erfahrung machen die sicher. Und was die brauchen, wenn man es eben nicht selber so kommunizieren kann, aber man ist eben der Ideengeber, dann braucht man eben jemanden, der es kann im Team, mit dem man sich gut versteht. Und auch da merkt man ziemlich schnell, welche Teams gewachsen sind, finde ich, also in den Bewerbungen, und welche wurden zusammengewürfelt. Man sieht, da ist im krassesten Falle sogar noch ein Pärchen, also die jetzt, er und sie sind zusammen und er hatte eine gute Idee und sie kennt sich aus dem Marketing und dann wirklich, die haben sich überlegt, wir brauchen noch einen für die Finanzen. Und dann haben sie sich irgendeinen Dritten aus ihrem Semester oder aus dem Bekanntenkreis dazu geholt und der sitzt schon in der Präsentation, offensichtlichst wie das fünfte Rad am Wagen da, wo man denkt, schon beim Hingucken denkt, ihr haltet keine 3 Monate zusammen aus, geschweige denn 3 erfolgreiche Geschäftsjahre. Also man muss nicht alles selber können, man muss jemanden haben, mit dem man gut zusammen funktioniert, der es kann.
Stichwort Team, alle reden so von Teamfähigkeit und die meisten wollen nach einem Team gründen, weil sie finden allein, ist nicht so angenehm und so. Aber viele Teams, wie Sie sagen, gehen auch völlig daneben. Woran erkennt man dass Teams funktionieren. Ich habe auch die Erfahrung, dass dann der eine erklärt was, der andere fällt ihm ins Wort und sagt, nein, wir haben doch ausgemacht so. Der dritte sagt nochmal was. Sage ich, hör auf. Drei verschiedene Firmen, aber nicht so.
Ja.
Was ist Ihre Erfahrung?
Das, ja, solche Kriterien natürlich, ob sowas passiert, ob der eine wirklich teilnahmslos daneben sitzt natürlich, während die anderen reden und dann nur so, oh, jetzt geht es um die Technik, hier, dein Part. Und dann sagt er halt was und danach nickt er wieder weg. Natürlich, ich meine, natürlich müssen Teams schon unterschiedliche, das ist ein echtes Beispiel. Und da sind natürlich, müssen das ganz unterschiedliche Menschen haben. Das ist ja genau, woran erkennt man, dass Freunde sich verstehen. Gute Freunde sind ja auch nicht die gleichen Charaktere. Und ich halte es sogar für wichtig, dass die unterschiedlich sind, um sich gegenseitig Feedback zu geben, weil man merkt, wenn man ganz als Einzelkämpfer, auch hier gab es wieder so Fälle, ganz allein unterwegs ist und keinen Investor hat, was natürlich ganz schön ist von der Freiheit her, aber auch keinen, der einmal so ein bisschen im Nacken sitzt und mal nachguckt, läuft es denn, dann vergisst man manchmal, wo man hin will.
Ja, Teams, manchmal finde ich, die tun besser allein. Also ich gehöre nicht zu denen, die immer Team predigen. Es muss doch einer da sein, der so die Grundfigur sich wirklich überlegt hat, ausgedacht hat und dann mit einer gewissen, ich sag mal fast Besessenheit, das auch durchzieht. Ich habe selten erlebt, dass zwei oder gar drei Leute die gleiche Besessenheit und vor allem die gleiche Idee und die gleiche Grundüberzeugung haben.
Ja.
Ich glaube, es gibt verschiedene Wege zum Erfolg zu kommen und man muss halt einen Weg konsequent gehen. Wenn man gleichzeitig drei versucht, was ist Ihre Erfahrung?
Also nichts davon ist total dogmatisch, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass bei den meisten Teams ist sich schon nach außen jemand rauskristallisiert. Wobei, es ist jetzt auch übertrieben, den Eindruck zu vermitteln, dass ich natürlich wie ein Röntgenapparat da 24 Stunden über den schwebe. Das kann ich auch nicht. Ich natürlich auch nicht genau weiß, wenn die jetzt untereinander da sitzen, wie die das dann irgendwie anders ausgleichen. Nach außen hin merkt man natürlich schon oft jemand, der ein bisschen präsent ist. Ich glaube, das ist wie in einer guten Musikband. Da gibt es auch immer einen. Ja. Und der muss nicht notwendigerweise der Sänger sein. Das macht aber... Aber trotzdem ging die Band dann kaputt, wenn der Gitarrist wegging, obwohl er gar nicht so präsent war nach außen.
Ja. Stichwort Kapital. Wie wichtig ist Kapital?
Unterschiedlich. Da auch da kein Dogma. Also wir haben, die Müslis sind mit eigenem Gesparten da eingestiegen. Ich kann es nicht auf einen Cent sagen, aber wenigstens in Größenordnung ein paar 10.000, sage ich mal. Und machen jetzt, das kann ich ja sagen, weil wir das ja auch veröffentlicht haben, haben wir im ersten Jahr irgendwie 1,5 Millionen Umsatz, von denen so um die 60%, nagelt mich jetzt nicht fest, Gewinn waren ungefähr. So, das haben die gekriegt. Und andere sehr hochtechnologische Sachen brauchen das natürlich, das Geld. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass das Geld generell in Deutschland zu wenig da ist. Also auch da ist es, manche kriegen es, manche kriegen es nicht. Also der generelle Satz, niemand fördert Gründer, das habe ich aus dem, was ich so mitbekomme, kann ich das nicht belegen. Natürlich bekommt man mit, dass das nicht alles gefördert wird. Wir haben auch jetzt gerade aktuell, wir haben, Vicando, das ist ein soziales Netzwerk, bei denen kann man, wie es betriebswirtschaftlich läuft, noch nicht so ganz sagen, weil die jetzt vor 3 Monaten erst online gegangen sind. Und die natürlich sagen, klar, wenn jemand hingeht und einen klassischen Venture Capital Blick und sagt, so in einem Jahr wollen wir 10% und in 2 Jahren 20% Rendite, solche Leute widersprechen unserer ganzen Geschäftsidee. Und natürlich ist es schwierig, dann jemanden zu finden, der nicht so reingeht, aber dann trotzdem mal 500.000 Euro so die Größenordnung zur Verfügung stellt, einfach um das entsprechende Marketing und Ähnliches aufzubauen. Aber es gibt so.
Ja. Stichwort Gründen aus Komponenten. Also mir leuchtet ein, dass man gut daran tut, gerade wenn man anfängt, nicht alles selber aufzubauen, sondern professionelle Komponenten zuzuholen. Bei der Versandlogistik wird es dadurch sogar sehr viel preiswerter, als wenn man selber macht.
Ja.
Wie stehen Sie dazu?
Auch nichts Dogmatisches. Also das mag in einigen Bereichen kann das gut funktionieren. Es gibt aber auch sehr viele Sachen, die gerade am Anfang, gut, den einen fehlt teilweise zum einen das Geld, um dann schon Leute einzustellen, die es ihnen abnehmen, also müssen sie es halt selber machen. Zum anderen hängt ja auch gerade am Anfang, denke ich, auch viel von der Persönlichkeit ab des Gründers. Man sagt, es gibt Dinge, die kann der nicht anders machen. Er hat Kernkompetenzen und wo jetzt die Kernkompetenz endet, ist sehr schwer zu sagen. Wir hatten... Das fängt an, sage ich mal, in der ersten Staffel war eine Kita-Gründerin dabei. Kita deswegen auch bei uns, weil das auch ein bisschen gesellschaftspolitisch heikles Ding ist, weil die das auf, weil man da als Elternteil für die Vollzeitbetreuung 1.000 Euro im Monat bezahlt. Dafür wird das Kind zweisprachig erzogen, dafür gibt es eine Kindersorge, gibt es biologisches Essen und. Kann man darüber streiten, ja. Das ist mit ein Grund, warum sie reingekommen ist, weil wir sagen, wir möchten durchaus auch Dinge, wo wir sehen, da passiert was in dem Bereich. Das ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen. Und wir möchten einfach mal sehen, wie das vor sich geht, begleiten. Und da ist natürlich auch ganz vieles, man gemerkt hat, die hat natürlich auch eine entsprechende Klientel von Eltern, die erwarten dann aber auch, dass die da ist, in Persona, obwohl sie gar nicht die Erzieherin ist. Sie hat nur den betriebswirtschaftlichen Überbau, sie kommt gar nicht aus der Erzieherecke. Und die hatte enorme Probleme dann so nach einem Jahr, immer wenn ich mit der telefonierte und die klang schon wieder völlig übermüdet, ja, ich habe immer noch einen 17-Stunden-Tag. Ich sage, aber sie haben doch ihre Erzieherin, das läuft doch. Und jetzt, ja, aber die Eltern erwarten, dass ich da bin. Und dann zu lernen, Nein zu sagen, mal zu sagen, nee, ich bin jetzt mal nicht da und die Frage, die kann die pädagogische Leitung genauso, wenn nicht besser beantworten, ist dann schwer. Aber hätte sie es nicht am Anfang nicht so sehr als Person im Vordergrund gewirkt, wären diese Eltern niemals dahingegangen, hätten ihr so viel Geld in die Hand gegeben, ihre Kinder zu betreuen. Sondern das ist wirklich, weil sie sagt, die Frau leistet das, was sie verspricht.
In der Regel in Deutschland in der Gründerberatung geht es ja sehr viel um BWL, Einarbeitung in BWL. Wie sehen Sie das? Ist Business Administration ein wichtiger Teil dieser Kompetenzenbildung?
Also da würde ich wirklich sagen, also da sollte man sich im Zweifel wirklich jemanden dazu holen. Also ich denke, die Grundrechenarten habe ich auch in der Schule gelernt. Ich weiß auch, dass irgendwie mehr reinkommen muss, als ich ausgebe, damit ich das Ganze ein Unternehmen nennen kann. Ja, und ich glaube, das ist letztendlich die entscheidende Komponente. Ich denke, niemand aus dem Publikum hat auch eben zwei junge Männer, haben mich gefragt, wie sie vielleicht bewerben wollen. Sagt, wir haben kein BWL studiert. Sag ich, ich auch nicht. Und ich glaube, maße mir trotzdem an, bei einigen Sachen ein Gefühl dafür zu entwickeln, kann das gehen oder kann das nicht. Und niemand, denke ich mal, geht ja hin und sagt, ich gründe deswegen, weil ich mich so gerne mit Bilanzrecht auseinandersetze oder mit Steuerrecht. Und das ist was, ja, da werde ich halt notwendigerweise mit konfrontiert. Aber ich will Müsli verkaufen oder eine Kita aufmachen oder einen elektronischen Fingerabdruck.
Das darf nicht in den Vordergrund rücken.
Ja. Richtig. Ja, das denke ich. Und wenn man das, und da sollte man dann wirklich lieber sich den
Fall. Und das von außen holen. Also von
das,
außen.
Das da in dem Bereich ganz ja. Extrem, würde ich sagen.
So als generell, wir haben ja hier Gründer vor uns. Was wären die Empfehlungen, die Sie an Gründer geben können, aus Ihrer Erfahrung, aus der Begleitung?
Also aus dem, so jetzt so in zwei Sätzen zu sagen, wie man sein größtes Leben, dann, also ich denke, dass man erstmal, klar, dann, das sind auch so Floskeln, dass man brennen soll für seine Idee, aber das ist nun mal wirklich so. Und dass man in der Lage sein, sich selber überlegen sollte, wenn man die Idee verkauft. Und das geht nicht um so einen Wettbewerb, denn die Leute, die uns die Idee nicht verkaufen konnten und dann nicht weitergekommen sind, die können es ja auch im Zweifel ihren Kunden nicht verkaufen. Ja. Sag ich. Das ist ja, wir sind ja nur ein kleiner Kreis und die wollen ja Tausende oder Millionen gar ansprechen. Und wo ich sage, wenn man 10 Seiten Unterlagen bekommen und nach der 10. Seite, nach ganz vielen Testimonials und Leuten, die das möglicherweise finanzieren wollen, immer noch gar nicht steht, was macht der eigentlich? Ja, das ist wirklich so. Dann sagt man so, das ist irgendwie falsch rum aufgezäumt. Also da sollte man wirklich der berühmte Fahrstuhltest wirklich hingehen und sagen, kann ich das jemand so in 5 Sätzen erklären, dass der weiß, was ich mache? Und sich eben nicht an allzu viele Beispiele noch dranhängen, das hat bei dem schon funktioniert, also mache ich das selber. Und wir hoffen natürlich, auch durch Wettbewerb, durch sowas, mit ein bisschen die Kultur eben zu ändern, ein bisschen, ich finde nicht alles toll in Amerika, aber diesen Grundgedanken, so scheitern, ist keine Schande. Yeah. Und wir haben eben, das fand ich ganz witzig, weil Sie haben ja eben auch über Sprache geredet und über Begriffe, wo die herkommen, Entrepreneur oder Unternehmer oder Gründer. Ich habe mal mit einem Menschen geredet, der betreute in Hamburg, die waren irgendwie in der Handelskammer verwandelt, eine Gründungsberatung für Ausländer. Also er war selber Türke von Haus aus und er sagte, die gründen viel, viel schneller, wie Sie ja eben auch schon mal gesagt hatten, Migranten gründen viel schneller, oft auch blauäugig, also in den klassischen Bereichen, so kleiner Einzelhandel, Im- und Export, und das funktioniert deswegen, weil die ganze große Familie erstmal mithilft und nicht so aufs Geld guckt. Aber gut, aber das heißt aber trotzdem viel funktionieren. Aber er sagte in dem Zusammenhang, das Wort Existenzgründung ist ein so deutsches Denken. Ich habe schon eine Existenz, ich habe eine Frau, ich habe Kinder, ich bin 40 Jahre alt, ich gründe ein Geschäft. Ich gründe ein Geschäft und ein Geschäft kann man auch mal wieder zuschließen. Aber da geht mein Leben nicht unter. Aber ich glaube, dieses Wort sagt viel aus über die Mentalität von
Deutschland. Verwende das nie, Financial Times, ich lese sie ab und zu und da kommt etwas vor. Da kommt etwas vor, was selten sonst oder nie in anderen Zeitungen steht, nämlich Entrepreneurship ist kreative Zerstörung. Das traut sich sonst in Deutschland kaum jemand zu sagen, weil man denkt, Zerstörung heißt Arbeitsplätze weg und überhaupt gibt es so schöne Sachen und die Kaufhäuser sind so schön, ich gehe so liebend gerne in das Kaufhaus und so. Da kommt jemand und sagt, die brauchen wir nicht, die sind eigentlich überholt, die sind seit mindestens 20 Jahren, eher seit 50 Jahren überholt. Das hört man hier nicht gerne, da kriegt man schwere Kritik. Sie machen das ab und zu in Ihrer Zeitung. Das ist ja Schumpeter, kreative Zerstörung. Das ist doch auch ein bisschen anders denken. Brauchen wir nicht sowas auch in Deutschland, dass wir sagen, das Bessere ist der Feind des Guten. Ja. Und ab und zu wird das Gute abgelöst. Ja. Und das heißt Strukturwandel, und der geht sogar noch schneller. Und wir müssen nicht an den Arbeitsplätzen mit Gewalt festhalten oder die sogar als Erpressung gegen die Politik einsetzen, sondern wir müssen auch mal sagen, loslassen, und es gibt bessere Lösungen.
Das sehe ich absolut, würde ich absolut unterschreiben. Wenn es wirklich das Bessere ist und nicht nur das Bessere geworden ist aufgrund der besseren Beziehungen, auch immerhin.
Ja,
ja, aber okay, das Bessere, ja, der Feind ist gut, definitiv.
Da sind Sie ein Stück weit unterstützend. Das finde ich wichtig, weil das finde ich an unserer deutschen Kultur etwas schlecht, dass wir beharren auf den alten Sachen. Seit einem halben Jahrhundert subventionieren wir den Kohlebergbau. 1959 gab es die ersten großen Halten, und es war klar, dass es ein Überangebot gibt, dass es keine Zukunft hat. Und nur subventionieren wir es immer noch.
Da machen wir mal einen Pass auf. Jetzt noch mit Energiepolitik.
Aber sagen Sie noch einen Satz dazu.
zur Kohlepolitik bestimmt.
Okay. Ja, ganz vielen Dank.
Ich denke,
da kommt durch Ihren Wettbewerb und die Financial Times ein bisschen auch Schwung rein in diese deutsche Szene, die da in Sachen Entrepreneurship ein bisschen zu behäbig ist. Und deswegen verwende ich auch nicht das Wort Unternehmertum oder Unternehmer so gerne, sondern Entrepreneur. Es muss schon auch Angreifer geben, es muss schon auch solche kreativen Zerstörer geben und nicht nur den Mittelstand und die Unternehmer, das Vereinigung für Unternehmer, da braucht es ein bisschen frischen Wind, und wir sind ja auf der Seite der Gründer, und an der Stelle müssen wir da diese Fahne hissen, finde ich. Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch.